Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nu Wieso Studio Talk. Die Berlin-Premiere meines Films Rammstein – Das letzte Gefecht ist erst ein paar Tage her. Und bei dieser Veranstaltung wurde ich im Anschluss gefragt, kennen Sie die Partei Deutsche Mitte und falls ja, was halten Sie davon? Nun ja, ich musste ehrlich einräumen, dass ich zwar gehört hatte von der Partei Deutsche Mitte, aber ich hatte mich noch nicht wirklich damit beschäftigt. Deswegen habe ich mir heute eingeladen, den Regierungsberater, Gründer der Partei Deutsche Mitte und gut bekannten Journalistenkollegen Christoph Förstel. Hallo.
Hallo.
Was ist denn die Deutsche Mitte?
Die Deutsche Mitte wurde am 3. Oktober 2013 gegründet. Sie ist sozusagen eine Nachfolgepartei der Erstgründung Neue Mitte, die sich selbst zerlegt hat. Wir hatten eine schwache Satzung, aber wir haben das gleiche Programm. Und das lässt sich auf einen Begriff bringen. Das ist eine Sache, die ich 2012 durch einen geistigen Anschubs von den Maya-Älteren mir überlegt habe. Die haben gesagt, der Westen hat ein Problem geistiger Art, er kann sich nicht geistig fokussieren. Er kommt nicht auf einen Punkt. Und das habe ich mir damals zum Anlass genommen, zu sagen, was ist denn mein einer Begriff politischer Art, für den ich mich einsetzen würde. Und nach zwei Wochen war mir klar, das kann nur Ethik sein. Also die Deutsche Mitte steht für Ethik in der Politik. Wir sagen dann auch Politik für Menschen mit Herz, Augenmaß und Vernunft. Im Wesentlichen gibt es drei Begriffe, die da drunter stehen, die für uns zentral sind. Das ist zuallererst wirklich auch priorisiert Frieden. Und dann ist es auch Gerechtigkeit, das kommt direkt danach. Nicht? Ein ungerechter Frieden, das ist Diktatur. Und dann Solidarität. Und das ist eine globale Solidarität. Das ist nicht eine Solidarität mit Deutschen oder für einen deutschen Nationalismus, der uns fernsteht. Wir sind bestimmt in gewisser Weise Patrioten, aber ich kann nur sagen, aus meinem Herkommen und auch aus meinem Leben, wie soll man sagen, freue ich mich über andere Länder, dass es die gibt.
Ja. Wo ordnen Sie denn die Partei Deutsche Mitte ein im politischen Spektrum und wie viele Mitglieder gibt es denn? Wie ist denn der Aufbau?
Wir marschieren jetzt auf die 900, um das von hinten anzufangen und eine einsortieren. Fällt ein bisschen schwer, wenn man Ethik nun nimmt, weil man dann durch mehrere Dinge hindurchfährt, die sonst gern so festgelegt sind. Auch Frieden und Gerechtigkeit und Solidarität sagen etwas. Es ist ein ganz starker sozialer Ausschlag dabei. Ja? Aber wir sind eben dabei sehr wirtschaftsfreundlich, insbesondere wenn es um solche Wirtschaft geht, die in Familienunternehmen, Stiftungen und in Genossenschaften und sowas ähnliches gemacht wird. Und wir sind sicherlich auch eine Partei, weil wir eben gegen das jetzt herrschende Finanzsystem sind, also weil wir Zinsen für unethisch halten und weil wir das Schuldgeld, das produziert wird, um es hinterher für teuer Geld, Steuergeld natürlich den Staaten zurückzuleihen von privaten Banken, sowas finden wir völlig absurd, abstrus und Politiker, die das decken, sind hochverräterisch und kriminell unterwegs, unserer Ansicht nach. Das ist schon ziemlich harter Tobak. Also man kann eben nicht sagen, wir seien jetzt so ein bisschen in der linken Seite des Spektrums oder ein bisschen rechts im Spektrum. Wir sind auf jeden Fall daran interessiert, dass die Verarmung der Bevölkerung aufhört. Ein Plakat, das wir auch in 19 Städten in Deutschland haben aufhängen lassen, da stand drauf, Umverteilung von fleißig nach reich stoppen. Ja, das nehmen wir sehr ernst und also ist ein sozialer Gedanke klar dabei, der ist aber unideologisch. Sonst hätte ich vermutlich mit vielen meiner Ziele auch in die Linkspartei eintreten können. Aber da ich kein Marxist werde, in diesem Leben geht es wohl nicht.
Mhm. Jetzt habe ich mir das Kurzprogramm Ihrer Partei mal zu Gemüte geführt. Das sind also 6 A4-Seiten, die also recht im Prinzip übersichtlich gestaltet sind. Und mir sind da einige Positionen aufgefallen, die man bei den Rechten durchaus finden kann. Also zum Beispiel die Masseneinwanderung an den Außengrenzen zu stoppen, das ist eine Ihrer Forderungen. Wie stellen Sie sich denn das ganz konkret vor?
Hm. Ja, das ist wichtig, dass man das sieht. Wir haben uns ja auf den Standpunkt gestellt, dass Menschen, die hier ankommen, liebevoll zu empfangen sind. Das habe ich noch von keinem Rechten gehört. Und das meinen wir extrem so. Ja, denn die Menschen, die hier ankommen, haben in großen Teilen Not hinter sich und auch schon eine Flucht davor. Wenn sie hier ankommen, sind sie dann Flüchtlinge, nicht? Das lügt die Regierung sich in ihre eigene Tasche, dann sind sie Zuwanderer.
Ja, nur wenn sie die an der Außengrenze draußen lassen, dann kommt ja
keiner. Wenn man die draußen lassen will, dann muss man ja verschiedene Dinge tun. Deswegen ist diese Forderung nur eine von 4, 5 anderen. Und die gehen nur zusammen. Das heißt, ein blankes Stoppen an den Außengrenzen, ohne zum Beispiel, dass man in den Heimatländern dieser Menschen, wo die herkommen, für Frieden und lebbare Verhältnisse sorgt, geht nicht. Ja? Um das ganz klar zu sagen. Und das bedeutet eben zum Beispiel, dass wir uns mit Syrien an einen Tisch setzen müssten. Aber auch mit dem Libanon, wo eben 1 bis 2 Millionen Flüchtlinge waren, bevor diese Welle losging, auch aufgrund dunkler Machenschaften. Wir neigen zu der Beurteilung, der wissenschaftlichen Beurteilung durch die amerikanische Forscherin Kelly M. Greenhill, die dieses berühmte Buch Weapon of Mass Migration geschrieben hat, das so ein bisschen das Standardwerk ist, auf das wir uns da beziehen, die sagt, große Flüchtlingswellen werden heutzutage als Waffen eingesetzt gegen Staaten. Und gegen Deutschland ist eben diese Waffe massivst eingesetzt worden. Nach meiner Schätzung eben sind im letzten Jahr nicht 1,1, sondern eher etwa 1,4, 1,5 Millionen Menschen zu uns gekommen. Und ich habe auch geschätzt, das ist alles öffentlich, dass dabei vermutlich etwa 30.000 ausgebildete Terrorkämpfer sind. 300.000, so gibt die Bundesregierung auch zu, laufen hier in Deutschland ohne Registration rum. Ein vollkommen wahnsinniger Zustand natürlich, wenn man die Sicherheitslage da bedenkt. Kurz, die Bundesregierung lügt sich selber auch an diesem Punkt intensivst in die Tasche und belügt die Bevölkerung gewohnheitsmäßig. Das ist leider nicht anders zu sagen. In diesem Jahr sind wir bei etwa 300.000 angelangt, fast, die schon zugewandert sind. Für die CSU bedeutet das, dass das so wenig ist, dass sie ihre Klagevorhaben gegen die Bundesregierung einstellen wollen. Wir finden das völlig wahnsinnig. Aber wir glauben nicht, dass wir in diesem System mit Klagen gegen die Bundesregierung in dieser Frage, wo, wie soll man sagen, kartellseitig gewünscht solche Waffen auf uns gerichtet werden, wir irgendwas ausrichten könnten. Das sieht man in den ganzen Euro- und Europaprozessen, das geht nicht.
Okay, jetzt steht hier allerdings in Ihrem Kurzprogramm, Masseneinwanderung unterbinden wir an den Außengrenzen, auch mit Friedenspolitik und Hilfen an Erstaufnahmeländer.
Richtig.
Deswegen nochmal die Frage, wie stellen Sie sich jetzt ganz konkret die Bekämpfung der Masseneinwanderung vor Ort an den Außengrenzen vor?
So, an den Außengrenzen wird klar der Zuweg sozusagen verweigert. Ja, es hat hier in Deutschland eine vollkommen wahnsinnige Diskussion gegeben um Schusswaffengebrauch. Ich kann nur sagen, da brauchen wir gar kein neues Gesetz. Es ist absolut verboten, auf unbewaffnete Menschen zu schießen. Das wird es mit uns nicht geben. Ja? Ich kann die ganze Debatte nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum da in anderen Parteien ein Schlingerkurs gefahren wird. Es wird nicht auf diese Zuwanderer geschossen.
Okay, wie wollen Sie die dann aufhalten? Glauben Sie, dass genügend Polizisten und Grenzschützer da sind, um die hunderte Kilometer Grenze zu Österreich abzusichern?
Wir sollten uns wirklich über das System unterhalten. Nicht? Eine Zuwandererwelle stoppt man ja nicht an der eigenen Grenze. Das ist sozusagen der letzte Schritt, der getan werden muss. Sondern man stoppt sie am Entstehen. Das habe ich gesagt, wir machen Frieden dort, damit die Menschen da leben können. Ganz konkret sind wir in der Lage, heute, wenn wir das wollten, ja, als Bundesregierung mit Assad auszumachen, dass Hunderttausende Syrer wieder in der Nähe von Damaskus und anderswo sicher untergebracht werden, in vernünftigen Verhältnissen. Aber dann müssten wir mit dem Mann ja reden. Da wir nicht zivilisiert sind in der Außenpolitik, tun wir das nicht. Und wir könnten auch mit unseren russischen Partnern darüber reden. Ich sage mit den russischen Freunden, und es wäre absolut möglich, dass ohne dass die Menschen Not leiden müssten, ein dortiges Verbleiben in deren Heimat möglich wäre. Und das ist nur ein Fall, den ich rausgreife. Das lässt sich in jedem Land organisieren, wenn man das will. Zweiter Punkt. Auf dem Fluchtwege gibt es ja die berühmten libanesischen Lager, die sehr groß waren, und die türkischen Lager. Und natürlich muss man dann hergehen, und das würden wir in der Bundesregierung auch tun, und großzügig den Verbleib der Menschen dort so fördern, dass das lebbar wird. Das heißt, da muss eine Schulausbildung her, da muss vernünftig Wasser her, die Unterbringungsmöglichkeiten müssen anständig sein. Das wird Milliarden kosten. Aber das ist immer noch ein Bruchteil von dem, was die Bundesregierung hier gerade aus dem Fenster tritt.
Also von welchen Außengrenzen sprechen wir denn jetzt? Sprechen wir jetzt von der EU-Außengrenze? Weil ich,
das ja, es ist, das, ist gut, in der Systematik
zu bleiben. Will.
Ja, also, ja, genau, verstehe ich. Es ist gut, in der Systematik zu bleiben. Wir sprechen noch gar nicht von den Außengrenzen der EU. Wir sprechen im Moment noch vom zweiten Punkt des Entstehens. Nicht? Also in Syrien ist durch die Drahtzieherei Washingtons mit Hilfe Saudi-Arabiens und Katars die Lage unhaltbar geworden für die Menschen. Da läuft man weg. Das hätte ich nie anders gemacht. Ich habe auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich auch nach Deutschland geflohen wäre als Syrer. Ja? Keine Frage. Nur, dass man das ganz klar macht. Es geht nicht um die Menschen, die hier ankommen. Das sind weder unsere Gegner, noch haben die was Böses vor. Abgesehen von eben einem sehr kleinen Prozentsatz von Menschen, die tatsächlich was Böses gelernt haben und das auch vorhaben. So, dann kommen also die Lager und die muss man lebbar machen. Und dann kommen die Lager in Griechenland auch oder in der Türkei. Auch da muss das Leben lebenswert werden. Und dann fangen wir an, diesen wahnsinnigen Migrationsweg mit unseren Partnern in Europa, von Griechenland bis nach München sozusagen, aufzulösen und zu stoppen und auszudünnen. Damit das mal aufhört, diese vollkommen unkontrollierte Zuwanderung, die niemandem was bringt. Was haben die Menschen davon, die ihre Heimat verlieren? Und natürlich wird Österreich unterstützt von uns, wenn es seinerseits seine Grenzen schließt. Die Schweiz hat sie praktisch geschlossen, ja? Um auch das mal zu sagen. Es ist nichts Neues in Europa, was wir da wollen. Viktor Orban, der in Europa umstritten ist, weil er tatsächlich für sein Land eintreten möchte und möchte nicht, sich der EU-Bürokratie, die ohne jede Legitimation aber mit einem enormen Rekord von kriminellen Handlungen dasteht, nicht sich einfach so beugen. Der hat da schon härtere Maßnahmen angeführt und Zäune gebaut und sowas ähnliches. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was der innenpolitisch macht, aber wenn er solche Zäune baut, dann macht er etwas, was tatsächlich in so einer Situation ohne Alternative ist. Und genau das würden wir hier mit einer deutschen Mitte in der Regierung auch tun. Aber wie gesagt, nur
im Verbund.
Ich würde selbstverständlich dafür eintreten, wenn das nicht anders geht und wenn unsere Friedensmaßnahmen an den verschiedenen Stellen nicht richtig greifen oder nicht genügend greifen, dass wir das auch tun. Und natürlich würde ich vermeiden wollen, dass wir das müssen, weil es wesentlich billiger ist, Österreich zu schließen, sozusagen, als Deutschland. Ja? Und das heißt, wir würden denen auch was bezahlen, damit die das machen. Und so verlagern wir diese Grenzen vor, durch ganz Europa. Und natürlich kann man seine griechischen und türkischen Partner nicht einfach in irgendeiner Form hängen lassen, das Geld nicht auszahlen und sagen, tja, ihr habt das Pech, dass ihr da unten wohnt, denn seht mal zu, wie damit klarkommt. Oder Italien. Nicht? Wie sind wir mit den Völkern, Regierungen mies umgegangen? Das geht natürlich nicht.
Ich glaube, darf ich da kurz einhaken? Ja. Also wenn Sie, ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie erstmal, da bin ich voll bei Ihnen, Friedenspolitik betreiben wollen. Sie wollen dafür sorgen, dass in den Ländern, von wo die Flüchtlinge kommen.
Und wirken muss sie, nicht irgendein Geschwatz.
Genau, da möchten Sie also den Lebensstandard auf ein Niveau sozusagen heben, der es erträglich macht, dort wohnen zu bleiben. Ja. Das finde ich alles super klasse und so, aber das ist ja jetzt nicht realistisch zu glauben, dass man das in 4 Wochen hinkriegen kann oder in 4 Monaten vielleicht.
4 Monate geht. Absolut. Wenn man das will, geht
das. Okay, weiß ich nicht. Jetzt ist noch die Frage, was macht man denn mit den ganzen Zuwanderern, die sich jetzt bereits schon auf der Flucht befinden? Ja, es sind ja weltweit über 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Mhm. Und die laufen ja nicht erst los jetzt in diesen Ländern, sondern die sind ja schon im Libanon, in der Türkei, in riesengroßen Sammellagern untergebracht unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen. Mhm. Das ist eine Sache, die ich mich frage, wie das funktionieren soll. Die andere Sache ist noch, Sie sagen, wenn sich das also mit diesen Maßnahmen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, nicht eindämmen ließe, dann würden Sie zustimmen beziehungsweise beabsichtigen, eine befestigte Grenze zu errichten, wenn nicht zwischen Deutschland und Österreich, dann zwischen Österreich und Italien. Ich weiß jetzt noch nicht, wie so eine Grenze aussehen müsste, weil das sind ja die Alpen, die dazwischen sind. Das dürfte ein teurer Spaß werden, dann eine Grenze, also eine Befestigung zu errichten. Mhm. Nur dann haben sie das Problem sozusagen aus Deutschland rausgehalten, sie haben es aus Österreich rausgehalten, aber Italien ertrinkt immer noch in den
ganzen... Ertrinkt immer noch. Und Griechenland ertrinkt noch, und die Türkei ertrinkt, Libanon ertrinkt. Und deswegen merkt man doch, dass die ganze Politik, die jetzt gefahren wird, auch von der Bundesregierung, einfach nicht hilft. Wir können nicht anfangen, hier in Europa Dinge regeln zu wollen, die wir absichtlich durch unser Komplizentum woanders schon versaut haben. Wir können aber auch das Problem nicht lösen, das wir hier haben, indem wir einfach einen Zaun bauen um Deutschland und sagen, okay, wir machen nicht mehr mit. So geht es ja auch nicht. Wir können ja nicht komplizenhaft in Syrien, da hat ja immerhin der Chef des Bundesnachrichtendienstes öffentlich erklärt, dass wir in Syrien vom Bundesnachrichtendienst die größte Schlapphutkonzentration unterhalten in allen Ländern der Welt. Offen. Und dass wir noch andere Sachen da machen, das wissen wir ja auch. Nicht? Kommandounternehmen, eine Sauerei an der anderen, dicht gedrängt, unterstützen die USA in ihrer kriminellen Politik in der Region und. Und was in Afrika passiert, ist ja fast noch mieser als das, was in Syrien passiert. Aber darüber wird gar nicht geredet, weil das ja für uns Menschen wahrscheinlich fünfter Kategorie sind oder wie unsere Medien, die ja latent rassistisch sind, das eigentlich sehen sollen. Und das geht eben überhaupt nicht. Wir müssen jedes Volk auf der Welt ernst nehmen, jedes Recht in der Heimat zu leben ernst nehmen. Und es ist vollkommen egal, wo die Menschen herkommen, aus Mali oder aus Syrien oder sonst wo. Und wir können nicht sagen, wir regeln das mit einem Zaun. Ein Zaun regelt nichts. Ein Zaun regelt nur die 50, 100 oder vielleicht 200 Menschen insgesamt, die da in Monaten ankommen, wenn wir vorne schon für deren Aufnahme vernünftig gesorgt haben. Und das heißt, hohe Zahlungen nach Griechenland hinein. Ob man einem Pleitestaat Griechenland nun unbedingt so viel Geld so geben soll, ohne Kontrolle, das ist ohne Zweifel, tun wir nicht. Wir würden auch nicht Geld an die Türkei geben, sondern wir würden Geld in Organisationen geben, die Lager unterhalten, weil wir wollen, dass es bei den Menschen ankommt. So wie ich mir gewünscht hätte, dass die Griechenland-Unterstützung nicht bei den Bankstern landet, sondern bei den Griechen.
Ja. Glauben Sie, dass Sie mit der Forderung, hohe Zahlungen an die Türkei und Griechenland zu leisten, bei großen Teilen der Bevölkerung ankommen?
Absolut. Wissen Sie warum? Ja, weil das, warum? Was wir jetzt als Kosten, Lawine auf uns zurollen sehen, bei 25 Milliarden liegt. Und wenn wir das vernünftig angehen wollen, Frieden machen, in den Ursprungsländern, in den Nachbarländern die Flüchtlingsländer unterstützen, wo wären da die Kosten? 4 Milliarden? Wäre sehr hoch. Wäre wahnsinnig viel. So viel braucht es gar nicht.
Ja, ich bin dazu.
Das wäre schon ein toller Experte, Lebensstandard. Also. Ja, aber ich kenne die Kosten. Ich weiß, was so eine Hütte bedeutet, was eine Wasserversorgung kosten kann und welche Größenordnung das einnehmen kann. Das gibt es übrigens auch alles als Zahlenmaterial schon längst aufgearbeitet. Ich bin da nicht der geniale Erfinder von irgendwelchen Plänen oder so. Das ist alles auf dem Tisch. Die Bundesregierung tut es nicht. Sie hat ein abseitiges Interesse an der Destabilisierung ihres eigenen Landes.
Hm. Also darf ich das so bilanzieren jetzt? Sie wollen also in erster Linie im Ausland Frieden schaffen, wirtschaftliche Kontinuität dort, dass die Leute da wohnen können, dass sie eine Existenzgrundlage haben. Und erst wenn das alles nicht hilft, notfalls halt einen Zaun bauen. Ja.
Und oder hinten am Ende einer Straße, die vorne abgesichert und mit, wie soll man sagen, vernünftiger Hilfeleistung angefüttert wurde, da steht auch ein Zaun. Das sagt den Leuten nämlich schon im Libanon und schon in Syrien, wenn sie die Flucht überlegen, sagt denen, diese Route ist zu. Die ist zu, weil wenn wir Deutschland nicht schützen, können wir auch anderen Ländern nicht mehr gut helfen und nicht mal uns selbst. Das ist das, was auf uns zufährt. Und unter diesen Umständen glaube ich, dass auch bei Flüchtlingen der Gedanke kommt, insbesondere dann, wenn sie ganz schnell die Wasserleitungen sehen, die vernünftigen Behausungen, die Schulanstrengungen und sowas ähnliches, da wurde ernst gemeint und gemacht. Ja. Darum geht es mir.
Gut, ich komme mal zur nächsten Frage. Ja. Sie hatten ja eingangs des Interviews erwähnt, dass Ihnen besonders Ethik und das Soziale besonders am Herzen liegt. Jetzt lese ich hier bei Ihnen im Ressort Innenpolitik den Satz, Sozialhilfe gibt es nur für Deutsche. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen, wenn Christoph Hörstel das Bundeskanzleramt bezieht, um da Frau Merkels Stuhl zu besetzen, streichen Sie dann den mehreren Millionen ausländischstämmigen Menschen, die in Deutschland wohnen?
Nein.
sondern?
Ganz klar nein. Mhm. Dieser Satz wird auch so nicht stehen bleiben. Wir haben den in unserem Flyer auch schon geändert, weil er zu missverständlich war. Es gibt auch auf meiner Homepage oder, ich glaube, oder auf der Deutschen Mitte, das weiß ich jetzt nicht genau, ein Erklärstück dazu. Also, wer heute solche Hilfe bekommt, bezieht sie auch weiterhin. Das ist mal das eine. Da fällt nicht plötzlich jemand in ein Loch. Sowas machen wir sowieso nicht. Ja. Das müsste eigentlich klar sein, wenn man unsere Politik kennt, dass wir das nicht organisieren. Aber das kann man natürlich aus dem Satz heraus zunächst mal nicht wissen. Das ist das eine. Wenn jetzt neue Menschen kommen, muss überlegt werden, wie man damit vernünftig umgeht. Sehr viel weniger, als es bisher waren, werden es ja sowieso durch die Pläne, die wir gerade abgearbeitet haben. Also geht es im Prinzip darum, dass ja in der Kürze, ja Kurzprogramm, mehr als 6 Seiten haben wir dafür nicht, das ist drucktechnisch bedingt, ja, das muss auf 3 Blatt passen, fertig. Und da sind ja auch noch, wir haben das ja nach, sind die einzige Partei, die ihr Programm nach Ministerien ordnet. Warum machen wir das? Damit wir rauskommen aus diesem miesen Niveau, dass man irgendwelche verschwurbelten Formulierungen dem Wahlvolk an die Hand gibt und die dürfen sich dann überlegen, wie das wohl Politik wird. Wir sagen von jeder politischen Forderung, in welches Ministerium gehört die und da wird die umgesetzt, 1:1. Ist auch koalitionär nicht verhandelbar, ganz einfach.
Okay, also so, das heißt...
An dem Punkt heißt das, letzter Satz, die... die Menschen, die jetzt die Sozialhilfe bekommen, beziehen sie weiterhin. Neue Fälle werden wir angucken und entlang der bislang geltenden Regeln entscheiden. Aber wir werden auch dafür sorgen, dass die Belastung der öffentlichen Kassen durch Ausländer, insbesondere durch dieses Wahnsinns-Urteilskonvolut, ich glaube, im Bundesverfassungsgericht über die EU-Zuwanderung, ja, dass man hier in unsere Sozialsysteme aus der EU einwandern kann. Im letzten Jahr, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, allein 200.000 Rumänen. Das ist natürlich der blanke Unsinn. So geht es auf gar keinen Fall weiter. Und das muss einfach mal an der Stelle klar gesagt sein. Das wollten wir mit dem Satz tun. Aber wie gesagt, es hing ein ganz langer Schwanz von solchen Erklärungen dran, die ich jetzt Ihnen geben musste. Und daran sieht man, offenbar nicht einfach, aber wir stehen genau zu dem, was wir sagen. Wir lassen niemanden in ein Loch fallen. Das muss man einfach wissen, finanziell.
Mhm. Naja, das ist ja eine Ansicht, die also europaweit gerade groß die Runde macht. Also in der Brexit zum Beispiel ist ja von großen Teilen der Bevölkerung deswegen so entschieden worden, von denen, die abgestimmt haben, mit der Begründung, dass sie gegen das hohe Maß an Migration sind, was da stattgefunden hat. Ja, insofern ist ja das sozusagen, es erinnert mich ein wenig an die insgesamte Linie der europäischen Rechtspopulisten, ja, die sagen, wir müssen Migration beschränken, auch aus dem Zuzug aus dem osteuropäischen Ausland. Das scheint eine populäre These gerade zu sein, ja?
Oder? Richtig. Und ich finde auch, also ich hätte jetzt mir vor ein paar Jahren nie träumen lassen, dass ich heute in so einer Diskussion stehe. Ich will versuchen, das zu erläutern. Als ich als junger Mensch vor der Möglichkeit stand, mit meinem Motorrad ins Ausland zu fahren, ins europäische Ausland, oder dann später auch nach Pakistan, Afghanistan und solche Länder zu reisen, ich habe mich über diese Reisen immer sehr gefreut, weil ich es unglaublich faszinierend fand, zu sehen, wie andere Völker ihr Leben organisieren. Wie machen die das? Für was für Werte stehen die? Wie gehen die mit Familie um, mit Freundschaft? Und das habe ich ja auch erfahren dürfen, diese tiefe Freundschaft, die mir da begegnet ist. Und ich war neugierig auf das Ausland. Worauf ich überhaupt nicht neugierig bin, ist, dass das Ausland zu mir kommt und dass es dann weder ein Ausland gibt noch ein Deutschland, weil alle vollkommen zersiedelt und verwurstelt sind. Das finde ich gar nicht gut. Nationale Eigenheiten liebe ich. Ich mag es gern, wie es in Frankreich ist und in England, ziemlich verschieden. Auch das Essen ist verschieden, alle Dinge sind verschieden. Aber wer heute durch London geht, glaubt ja eigentlich kaum noch, dass er im Westen sei. Ja? Das ist ja unfassbar, wie viele Völker da auch im Prozentsatz Nicht-Engländer da auf den Straßen rumlaufen. Da gibt es Viertel, die sehen einfach nicht mehr nach England aus. Nur von den alten, schönen Gebäuden her, das schon. Aber die Menschen sind Fremde. Menschen, die da zum Teil schon mehrere Generationen wohnen, aber erkennbar keine Engländer mehr. Und diese Art kulturelle, ich will mal sagen, Entwurzelung ganzer Nationen, die hat ja einen Sinn. Da steckt ja ein Plan dahinter. Das muss man ja auch dazu sagen.
Wie lautet denn der Plan?
Und der Plan lautet, aus meiner politischen Sichtweise geht es darum, die Nationen von ihrer eigenen Wurzel abzutrennen, ganz langsam, auch durch Zersiedelung. Ich will mal ein Beispiel sagen, das richtig gut gelaufen ist. Unter Friedrich dem Großen wurden in Preußen die Hugenotten aufgenommen. Außerordentlich erfolgreich und damals keineswegs, wie soll man sagen, unumstritten. Aber die standen uns kulturell nahe, das waren Christen. Wir kommen hier inzwischen geistig in eine wahnsinnige Verwirrungssituation hinein. Werte? In unserer Situation, wer steht noch für irgendwas? Das ist sehr schwierig. Meistens ist es irgendwas. Jeder bastelt sich irgend so ein Ding zurecht. Wir verlieren langsam unseren Kontext. Und ich halte das für ungesund. Und ich glaube eben, dass der Plan ist, dass man die Völker zersiedelt, dass man ihre Eigenheiten langsam planiert. Und dass man dann kommt in eine Weltgesellschaft mit einer Weltherrschaft. Wunderschön. Habe ich gerade auf dem Weg in dieses Interview im Radio hören dürfen. Da sprach eine nette junge Türkin darüber, dass sie sich also aus, wie hat sie das gesagt? Aus praktischen Gründen für einen deutschen Pass gerne entscheiden würde. Sie ist auch mit einem Deutschen verheiratet. Und dass man sich aus praktischen Gründen für einen Pass entscheidet, erschien, so wie die Moderation geführt war, als das Normale. Irgendwelche emotionalen, menschlichen, besonderen Bindungen an das Land, von dem man da einen Pass sich besorgt, sind offenbar nicht mehr gewünscht.
Haben Sie das? Haben Sie eine besondere emotionale Bindung an Ihr Land?
Ich habe eine besondere emotionale Bindung an mein Land und ich habe als Soldat geschworen, dass ich das verteidigen werde. Und das tue ich auch heute in diesem Interview. Und das tue ich auch in anderen Interviews, wo ich nämlich dagegen bin, dass man Deutschland mit Hochverratsregierungen rasiert. Ja? Mhm. Das ist der Punkt, um den es geht. Und das ist etwas, was ich jedem anderen Volk gern helfe, bei sich auch zu erreichen. Ich wünsche mir und unterstütze, ausdrücklich habe ich gerade in den letzten Tagen geschrieben, ich unterstütze Erdogan, wenn er sich gegen Washington wendet. Wow, endlich was Gutes. Oder auch andere Länder, die sich nicht bevormunden lassen wollen. Das ist doch ganz klar. Ich bin gern an der Seite anderer, wie soll man sagen, Menschen, die ihr Land lieben, ob das nun Holländer sind oder Fidschis, Japaner oder Afghanen. Dafür, dass es deren Ländern gut geht. Und als Politiker würde ich daran mitarbeiten, dass das Ganze in einem Zusammenwirken gemacht wird und nicht in dem jetzt üblichen Gegeneinander mit ekelhaften Sandkastenspielen, Unterdrückungsmechanismen, Kanonenbootpolitik in China und gegen China seitens der USA. Und die müssen dann diese Naturschätze und Korallenriffe zuschütten, um da eine Basen zu errichten. Kurz, es geht darum, dass die Völker sie selbst sein dürfen weiterhin und nicht künstlich zersiedelt oder, wie soll man sagen, von irgendwelchen übergeordneten, korrupten, miesen Behörden wie in der Europäischen Union flach regiert. Und in dieser netten Sendung, als die nette junge Türkin da über ihren deutschen Pass sprach, da sagte dann zum Schluss der Sendung einer, ja, er wünscht sich einen Weltpass. Und da hat die Moderatorin gesagt, genau, das ist das Schlusswort, der Weltpass. Und da dachte ich, wunderbar, New World Order. Ne? Wir werden von Ferne irgendwo gesteuert und Nationen gibt es nicht, sind auch völlig verzichtbar, weil da könnte man ja noch Widerstand leisten gegen Konzernkartelle. Das geht ohne eine nationale Einheit, ohne dass Menschen ihr Land lieben, geht das gar nicht mehr. Und was mich bewegt hat als junger Mensch bis heute, das wird bis ins Grab reichen, ist, dass die Liebe zum eigenen Land für mich die entscheidende Größe ist, um anderen Menschen aus anderen Ländern die gleiche Liebe zuzubilligen. Mich freut, dass die Krim zurückgekehrt ist nach Russland. Das freut mich. Und mich freut auch, dass Russland selbstbewusster auftritt gegenüber Washington. Wunderbar. Eine tolle Geschichte. Und mich freut, dass die Türkei eine super Entwicklung gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Schon vor der AKP, aber auch viel mit der AKP-Regierung. Ist stärker und selbstbewusster geworden. Türken sind selbstbewusster geworden, auch in Deutschland. Das finde ich super. Kann ich nur unterstützen.
Pressefreiheit ist ja da nicht mehr sehr viel.
Nee. In den letzten Jahren hat Erdogan eine furchtbare Politik betrieben. Und zuerst mal hat er hunderte Journalisten, auch Menschen, mit denen ich befreundet war, die haben da gesessen und sitzen da zum Teil eben noch. Und hat eine furchtbare Politik gegen sein Volk gefahren. Das ist hoch unangenehm. Aber Kritik ist natürlich eine ganz andere Frage. Die muss da sein. Wenn aber Türken tatsächlich selbstbewusst auftreten und lieben ihr Land und setzen sich dafür ein, auch wenn das hier nun in Deutschland zu diesem Gegeneinander kommt, nicht pro Erdogan oder gegen Erdogan, da gibt es ja im Moment richtig Krach, auch unter den Türken in Deutschland. dann ist das eben so. Aber insgesamt freue ich mich, wenn es anderen Völkern gut geht und die Menschen was für ihr eigenes Volk tun. Das ist eine gesunde Art von Patriotismus, wenn, und das ist entscheidend, er nicht umkippt in einen blinden Nationalismus, der dann auch arrogant werden kann oder auf die Beherrschung anderer Völker zielt. Das ist mit mir nicht zu machen. Egal, ob das jetzt aus einem Land kommt oder ob das Konzernkartelle sind, die gern Völker unterpflügen möchten. Das ist für mich egal.
Kurze Rückmeldung. Ihre Theorie war, dass ein Plan dahinter stünde, dass wir entvölkert würden.
Entvölkert?
Entvölkert, also durchmischt und unsere Identität alle verlieren würden und so weiter.
Ja, die wird beschädigt, nicht verlieren.
Kann man denn nicht auch davon ausgehen, dass es so sein könnte, dass Europa und die USA halt ein raubtierkapitalistisches Gebilde sind, das auf Kosten des Rests der Welt lebt und dieser Rest der Welt nun durch auch die modernen Segnungen der Internettechnik sieht, wie groß bei uns der Wohlstand ist und sich deswegen in Massen aufmacht, um hier zu leben? Kann man nicht davon ausgehen, dass das am Ende ein ganz normaler Überlebensinstinkt ist? Also
ja, das habe ich ja miterleben dürfen. Tatsächlich sind die Menschen viel weniger materialistisch sozusagen, als man so annehmen möchte. Ich weiß ja, dass ich in Ländern, die arm sind oder vergleichsweise arm, in Pakistan, Afghanistan, oft gefragt wurde, hey, hast du einen Weg, wie es nach Deutschland geht? Nicht? So wird man so angehauen da, wenn man da rumreist. Und ich glaube, dass das eine gute Sache ist, dass die Menschen da aufmüpfig werden und sagen, wie kommt das, dass so ein paar Nationen meinen, ihnen gehört der ganze Laden und die eignen sich alles an. Nicht? Das ist eben nicht zu tolerieren. Das ist auch keine Frage. Also wir haben ja gesagt, Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität, da bleibt das stehen. Es geht also um die Gerechtigkeit, wenn wir den Frieden halten wollen. Und die ist nicht da, weltweit nicht. Wir haben ein Ausbeutungssystem. Wir sind sozusagen die Crème de la Crème. Wir sind auf dem Sahnehäubchen ist Deutschland noch ganz oben. Und die USA auch. Und wir drücken anderen Ländern die wahnsinnigsten Verträge auf. Wunderschöne Sache ist eben zum Beispiel, dass man in Afrika nicht mehr Hühner züchten kann. Das lohnt sich nicht. Wir fliegen unsere Hühnerschenkel so billig oder fahren sie nach Afrika, dass es sich dann nicht mehr lohnt. Das ist vollkommen pervers. Und natürlich machen sich dann einzelne Menschen auf. Aber das wird erst zur Fluchtwoge, wenn wir diese Länder auch noch sicherheitsmäßig destabilisieren. Dann nehmen die Menschen die Beine in die Hand. Und wohin fliehen sie? Zuerst die Nachbarschaft. Da geht es darum, das nackte Leben zu retten. Dann überlegen sie, wohin weiter. Und da haben wir eben zielgerichtet aufgehört, die Flüchtlingslager zu unterstützen. Und ich meine eben, ein Flüchtlingslager zu unterstützen, kann nur eine Zwischenlösung sein. Die Gerechtigkeit in jedem Land mit dem Frieden befördern zu helfen, ist entscheidend. Und es ist entscheidend, dass wir mit unserer ekelhaften Ausbeutungspolitik gegenüber diesen armen Ländern direkt aufhören.
Können Sie auch mal Ross und Reiter benennen? Wer hat konkret aufgehört, die Flüchtlingslager im Ausland zu unterstützen?
Kann man sagen. Die Vereinten Nationen haben erklärt, jetzt wollten sie also im Libanon, da geht es um 2 Millionen Menschen, sie wollten die also nicht mehr in dieser Form unterstützen. Sie haben einen Unterstützungssatz angegeben, ich habe vergessen, wo die genauen Zahlen waren, der eindeutig nicht mehr ausreichte, Menschen dort zu ernähren. Wovon reden wir? Wir reden vom Minimum vom Minimum. Also die Situation war vorher schon eklig. Aber dann war sie nur noch zum Sterben da. Wer bin ich eigentlich, dass ich dann jemandem verüble, dass er da sagt, ich muss sofort hier weg?
Ist klar.
Und rennt nach Europa. Mhm. Natürlich. Wohin denn sonst? Können Sie mir irgendein reiches Land in der Umgebung nennen? Nein. Ja. Also kann ich nur sagen, ich sympathisiere mit jedem, der dann nach Europa rennt. Mhm. Aber ich sehe mich hier in der Rolle. Der Grund, warum ich in Deutschland geboren bin und vertrete solche Politik, ist der, dass die Schweinerei schon anfing mit der Destabilisierung Syriens. Ein wunderbares, schönes, blühendes, friedliches Land mit einer nicht so ganz sympathischen Regierung. So würde ich das vielleicht beschreiben. Ja. Aber gemessen an dem, was da jetzt rumläuft, war das immer noch eine Goldregierung. Aber keiner hatte Hunger.
Wir wollen uns ja ein bisschen auf das Innenpolitische heute konzentrieren. Genau. Ich habe dazu unter dem Stichwort Arbeit und Soziales einen sehr interessanten Satz gelesen, nämlich: Jeder arbeitsfähige Mensch geht einer Beschäftigung nach. Und zwar also in einer Vorphase, 3 Jahre genau. bis 5 Jahre, bevor dann das bedingungslose Grundeinkommen käme,
ja.
Soll jeder, also dem Text nach, eine Liste vorgelegt bekommen von gemeinnützigen Organisationen, wo er sich denn einbringen kann. Können Sie das ein bisschen erläutern, wie das ganz konkret in der Praxis aussehen soll?
Ganz konkret.
Und vor allem, wie das kontrolliert werden könnte und auch, dass es eingehalten wird.
So viel Kontrollen will ich gar nicht mehr. Ich glaube, dass dieses Kontrollwesen die Menschen auch irgendwie entwürdigt. Ja? Also, zunächst mal ist es ein doppelstufiges Modell. Wir fangen nicht gleich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen an, sondern wir fangen mit diesem bedingten Grundeinkommen an. Das bedingte Grundeinkommen sieht vor, dass jeder irgendeine Tätigkeit, wirklich fast buchstäblich, irgendeine Tätigkeit nachweist. Und das kann sein, dass man sagt, ich bin Künstler, ich male und leg das hin und bekommt dann dieses erhöhte Grundeinkommen. Und das bekommen übrigens alle. Wer also einen Job hat und weniger verdient, wird dahin aufgestockt auf ein deutlich höheres Niveau.
Also im Moment, ich könnte mich jetzt auch theoretisch mit einem Liegestuhl auf die Fußgängerzone legen, bequem betten mit Kissen und schlafen und sagen, ich bin ein Kunstwerk und würde dafür Geld kriegen.
Ich will mal, das ist provozieren natürlich, ist ein Grenzfall. Ich will mal was anderes sagen. Ich habe mich unterhalten mit einer netten, etwas höherrangigen Dame aus dem Jobcenter in München. Und da habe ich sie gefragt, aus ihrer praktischen Kenntnis heraus, wie viel Prozent, ich habe da ein böses Wort benutzt von der Bundeswehr, aber wie viel Prozent, ich will mal sagen, Arbeitsverweigerer, also Leute, die wirklich einfach nur noch abhängen wollen, Stichwort Liegestuhl oder Fußgängerzone, ja, wie viel Prozent sind das? Und da hat sie gesagt, 5%. Und ich, also aus meiner Kenntnis dieser ganzen Lage her, würde ich sagen, von den 5% ist mindestens die Hälfte tief frustriert. Menschlich tief frustriert. Da sind auch Menschen, die haben ihren Lebensmut verloren. Und deswegen sage ich mal was ganz Provozierendes. Lieber finanziere ich einen echten Arbeitsverweigerer mit seiner Liege in der Fußgängerzone, als dass ich unter dem Hinweis auf diese eine Person 100 anderen verweigere, menschenwürdig und nicht, wie soll man sagen, in der jetzigen Weise kontrolliert zu leben. Mhm. Und wir haben unglaublich gute Leute. Da gibt es Leute, die sind ganz hervorragende Masseure. Die haben noch nie eine Prüfung gemacht, aber die sind effizient, die können ihren Job. Ja. So, warum soll man die nicht unterstützen? Die massieren rund um sich rum, sie kriegen dafür kein Geld, sie haben gar kein Zeugnis vorzuweisen. Aber die sind richtig gut. Ich habe das persönlich erlebt, diesen Fall. Es gibt andere Leute, die einfach öffentlich gar nicht anerkannt wird, die irgendwas Vernünftiges tun. Und sei es ihre demenzkranke Mutter zu pflegen. Unter diesen Umständen kann ich doch nur sagen, wenn ich das soziale System ernsthaft, gerecht und solidarisch aufrollen will, dann muss ich den Leuten zunächst mal auch einen Vertrauensvorschuss geben. Und der kann nicht so runterkommen, dass Menschen, die einen Job haben, sich dumm vorkommen, dass sie so jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen und machen sich an einen Job, den sie nicht mögen.
Also dieser Satz geht sozusagen in die Richtung, ein ideelles Leitbild vorzugeben, wie eine Gesellschaft sein sollte. Ja? Dass sozusagen man... Das war ja zu DDR-Zeiten auch, wer da nicht zur Arbeit erschienen ist, der wurde von den Kollegen abgeholt und das galt also auch als geächtet, wenn man gar nichts tat. Aber wer halt an seinem Arbeitsplatz erschienen ist und dann eine noch so unproduktive Tätigkeit ausgeübt hat, der war trotzdem Teil der Gesellschaft. Ich finde das gut. Also
ich
bin auch Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich sehe immer nur Schwierigkeiten in der konkreten Phase der Einführung eines solchen Grundeinkommens.
Und da sind wir jetzt nicht konkret genug gewesen.
Ja.
Ne? Das würde ich gerne nochmal nachlegen. So, jetzt steht da also ein Mensch, die neuen Regeln gelten. Ja? Wie soll der vorgehen? Und der überlegt sich, okay, was kann ich hier eigentlich machen? Oder was habe ich bisher gerne gemacht? Aber hab das dem Jobcenter nicht erzählt, weil die sagen, was, so viel Zeit hast du für diesen Mist? raus. Ja? Gleich bestraft, musst du irgendwo antreten und musst irgendwelche blöden Jobs machen.
Straße kehren,
sonst irgendwas. Ja? So, und da kann ich eben nur sagen, diese Art Nummern, dass man Menschen in sowas rein vergewaltigt eigentlich, was gar nicht ihres ist und was sie krank machen würde im Zweifelsfall, das muss natürlich aufhören. Das geht so gar nicht, das ist auch nicht konstruktiv. Sondern wir müssen versuchen, die Menschen da zu holen, wo sie Neigung und Fähigkeiten haben. Beides muss natürlich da sein. Klar, wir haben in Deutschland ziemlich viele Leute, die halten sich für Bundeskanzler. Ja, oder für,
großen Zampano.
Große Zampanos. Und spinnen rum und nerven ihre Umwelt. Ja? Das ist ja nicht das, was wir meinen. Sondern was wir meinen in der deutschen Mitte ist, dass wir sagen, schau dich neu um in deinem Leben und in den Möglichkeiten, die es gibt. Schau, ob du da oder da unterkommst und kannst etwas machen, was deinen Neigungen entspricht. Und wenn das nicht klappt, sozusagen, das wird ja ein gutes, ich rechne mal so ein Jahr ab Regierungsantritt, deutsche Mitteverantwortung fürs Sozialministerium, nicht, würde man das dann einführen. Und da würde natürlich Geld da reingehen, das ist klar. Das wir eben haben, weil wir eben Finanz- und Geldsystem ändern. So, und dann schauen die sich plötzlich um und sagen, ich könnte was machen, was mir gefällt. Und diese Liste mit den gemeinnützigen Vereinen, das ist natürlich letztlich, ich weiß, wenn Vertreter solcher Vereine sowas hören, dann sagen die, oh, so ein Depp. Ja? Wir können die 1000 Mann, die sich dann plötzlich melden eines Morgens und stehen da 50 Meter tief vor unserem Bürofenster, die können wir doch gar nicht unterbringen von heute auf morgen. Ja, das ist ja richtig. Aber es wird neue solche Vereinigungen geben. Das ist sicher eine Sache. Und ein paar werden die auch nutzen können. Und es ist ja jede Systemänderung verdammt schwierig. Das ist vollkommen klar, das ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube aber, am Ende steht was Gutes da. Und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall anzufangen und zu versuchen. Und wie gesagt, ich habe von den Einzelfällen gesprochen, Leute, die interessante Dinge tun. Ja, Beispiel, auch aus Potsdam, wo ich ja bekanntlich herkomme. Da gibt es eine Dame, die hat auf dem Luisenplatz angefangen, Blümchen anzusäen. Das sind so, wie nennt man das, Bio-Guerilleros, ja? Die fangen an, irgendwo öffentliche Plätze zu verschönern mit Pflanzen. Diese Frau kriegt dafür kein Geld. Sie tut es auch anonym. Und wenn jemand sowas macht, warum soll man ihm nicht ein Grundeinkommen dafür zahlen? Das finde ich extrem wichtig. Und wir haben sozusagen die Kreativität unseres Volkes, das, was in den Menschen drinsteckt, was die Gutes machen können, noch nicht ansatzweise ausgelotet. Wir wären erstaunt, was den Menschen alles einfällt. Und dass die dann so leben, dass sie nicht mehr so jammervoll an jeder Freizeitaktivität vorbeigehen müssen, weil sie sich gar nichts leisten können, das finde ich eigentlich ein Zeichen von Respekt, auch von Menschenwürde.
Jetzt ist ja Deutschland in der beneidenswerten Lage, dass man sich das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich auch leisten könnte für die Bevölkerung. Allerdings halt auch deswegen, weil die Wirtschaft gut läuft. Sie haben speziell, was die Wirtschaft betrifft, eine Forderung nach dem Austritt aus der Eurozone. Sie möchten nicht als erstes Land, das ist ja jetzt Großbritannien, ne, sondern als zweites Land geräuschlos austreten. Was glauben Sie, was das für konkrete Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, speziell auf den deutschen Export?
Das wäre gefährlich für den deutschen Export, keine Frage. Aber wir leben auch in einer absoluten Wahnsinns-Exportblase, weil wir derzeit letztlich mit Krediten und aus Steuerzahlers Tasche, die massivst bedroht ist, durch einen Crash nämlich. Wir stehen ja kurz vorm Crash. Wir reden ja zu einem Zeitpunkt hier mit diesem Interview, während die ganze Eurozone schon über der Klippe hängt. Es ist ja nicht so, dass wir uns einer schwierigen Situation nähern oder so. Wir sind überfällig, weltweit, mit einem riesigen Finanzcrash. Und deswegen weiß ich, in welche Situation das trifft. So wie wir bisher wirtschaften, werden wir ohnehin nicht weiter wirtschaften können. Dass wir zu Lasten anderer Völker mit künstlich, wie soll man sagen, runtergeprügelten Löhnen oder unten gehaltenen Löhnen alle an die Wand wirtschaften können, solange bis also in Griechenland die größte Aktiengesellschaft ein Getränkeabfüller ist. Ja? und wir andere Völker sozusagen aus ihrer Industrie heraushelfen durch unseren gnadenlosen Konkurrenzkampf weltweit. Das kann ja so nicht weitergehen. Also wird man sich Übergangsregeln ausdenken müssen. In so einem Kurzprogramm ist nicht Platz dafür. Das Wirtschaftsprogramm steht kurz vor der Veröffentlichung, das Ausgefüllte. Und das wird 40 bis 50 Seiten lang sein, ja, weil das natürlich das wichtigste Ministerium ist. Aber da wird drinstehen, dass wir dann natürlich eine Devisenzwangsbewirtschaftung brauchen. Natürlich. Es wird extrem schwierig werden, den Euro-Austritt zu managen. Wir müssen uns ehrlich darüber unterhalten, dass ja dadurch, dass wir das Finanzsystem gleichzeitig ändern, wir auch unseren Firmen einen weiteren großen Wirtschaftsvorteil geben, der durchaus auch geeignet ist, wettzumachen, was sie verlieren durch den Euro-Austritt.
Können Sie das mal erklären,
ja, warum? Ja, ganz eindeutig. Wenn man aufhört, mit Schuldgeld zu arbeiten, wenn man also aufhört damit, dass man staatlicherseits Gelder am Markt, am sogenannten Kapitalmarkt, aufnimmt, um sie dann mit Zinsen wieder zurückzuzahlen. Soweit, dass in jedes Glas Bier, in jeden Bleistift, in jedes Auto, das wir kaufen, dass da 30-40% Zinsen drinstecken. Das ist ja schon eine, wie soll man sagen, Enteignungsmasche durch das Finanzkartell, das ja ein großes globales Kartell ist, laut ETH-Studie Zürich. Wenn wir das aufgeben und hören auch auf, für diese Gelder Zinsen zu bezahlen, für die wir unsere haushaltsstützenden Kredite aufnehmen, dann sparen wir gewaltig viel Geld. Zinszahlung Deutschland im letzten Jahr ungefähr 50 Milliarden Euro. Ein sattes Geld, dafür kann man schon sehr viel machen. Und wenn man dann eigenes Geld begibt, könnte der Staat sehr viel mehr Aufgaben ohne Kredite erfüllen. Also Straßenbahnen fahren lassen, Elektrizität und so weiter, Straßen bauen. Diese Art öffentlichen Aufgaben könnte man dann viel besser finanzieren, brauchte nicht mehr so viel Steuern. Und die gewaltige Steuererlastung, die dann kommt, und das sagt ja nicht Hörsel, dass das so ist, das sagen auch so Experten wie die Rothschilds zum Beispiel, das haben die vor ungefähr 150 Jahren erklärt, öffentlich, oder erklären lassen. Völker, die dieses Finanz- und Geldsystem dahingehend ändern, wie wir das vorhaben, werden stinkreich. Und dann könnten wir ja mit diesem Reichtum andere Völker weiter bedrücken, in der Weise, wie wir es gehabt haben. Wir könnten so günstig Hühnchenbeine produzieren, dass in Afrika wir keine Hühner mehr züchten können, professionell. Und genau das werden wir nicht tun. Wir werden der Wirtschaft nicht erlauben, diesen Staatvorteil gegen andere Völker zu nutzen. Das werden wir gesetzlich einschränken. Und wissen Sie warum? Weil wir sonst einen Weltkrieg provozieren, wie wir schon mal einen hatten.
Ja,
so funktioniert dieses System. Und es wird nicht passieren, dass wir uns an anderen bereichern.
Sie möchten also den Export deutlich beschränken?
Nein. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte ihn herunterfahren, langsam und wirtschaftsfreundlich, denn es hat keinen Sinn, dass wir anfangen, auf unsere Wirtschaft einzuschlagen. Mhm. Wir wollen aber bestehende Ungleichgewichte weltweit zurückfahren. Wir können die nicht abdrehen. Wir können auch Deutschland nicht zu einer Insel der Seligen machen. Wir können auch nicht aus Deutschland heraus die Welt zu einer Insel der Seligen machen. Mit anderen Worten, wir werden uns nach den Decken strecken müssen, die weltweit vorhanden sind. Wir werden uns also absprechen müssen und wir werden eine weitere Expansion unseres Exports nicht mitorganisieren, staatlicherseits. Das muss natürlich mit der Wirtschaft besprochen werden. Sie muss zwei Sicherheiten haben. Erstens, dass niemand auf sie einprügelt, das ist klar. Zweitens aber auch, dass das, was da passiert, ihre Unternehmen nicht im Kern beschädigen kann. Das wird natürlich vermieden, das ist keine Frage. Also durch den Euro verlieren wir Exporte, durch Wechselkurse und solche Dinge, die werden wir aber beeinflussen. Durch unsere Devisenzwangswirtschaft wird es möglich sein, die Wechselkurse so zu beeinflussen, dass man uns auch nicht internationalerseits, wie das Finanzkartell garantiert vorhat, wenn das alles passiert, die Hosen ausziehen kann. Andererseits werden wir die Exporterweiterungsmöglichkeiten, die wir bekommen, weil unsere Unternehmen massiv Steuern sparen, ja, die werden wir nicht nutzen. Es wird also nicht darum gehen, dass wir die Wirtschaft einbremsen müssen, sondern es wird darum gehen, dass wir Verluste, die entstehen könnten durch den Euro-Austritt, neutralisieren können durch Staatvorteile, durch unser neues Zins- und Schuldgeldsystem. Das ist das Thema, um das es geht. Es soll sich ungefähr die Waage halten. Und insgesamt natürlich wollen wir versuchen, dass wir nicht mehr Völker mit unseren Exporten bedrängen. Einzelne Wirtschaftszweige, die das heute tun, werden sich langsam, abgesprochenermaßen, in vernünftiger Weise umgewöhnen müssen. Darum wird es gehen.
Könnten Sie mal noch ein paar Zahlen nennen? Wie ist denn, in welchen Größenordnungen findet denn der deutsche Export statt? Wie viele Leute, wie viele Arbeitsplätze hängen denn da dran an diesem Vorhaben?
In Deutschland hängt die Mehrheit der Arbeitsplätze am Export. Wir sind Exportweltmeister, ich will mal sagen, mit großem Abstand vor anderen. Wir liegen ganz, ganz vorn. Das ist eine Entwicklung, die in den letzten 40 Jahren sich ergeben hat. Sie hatte eine gewisse Tradition, aber ich hätte mal gesagt, so schlimm. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja ein toller wirtschaftlicher Erfolg. Fleißigen Arbeitern und ihren Firmenchefs möchte man beglückwünschen. Aber es kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Das ist eine Milchmädchenrechnung.
Mhm. Konkrete Zahlen?
Professor Flassbeck, konkrete Zahlen kann ich Ihnen hier jetzt nicht nennen. Ich bin weder Wirtschaftswissenschaftler noch, das hat auch keinen Sinn. Wir müssen über das Prinzip reden. Und wir müssen darüber reden, dass wir das Prinzip an zwei Stellen entscheidend ändern müssen, ohne dass wir hier in Deutschland soziale Verwerfungen organisieren. Das bringt auch niemandem was. Darum geht's. Ja?
Gut. Ich habe noch eine, ich muss mal ganz kurz nachlesen, wo das war. Ach ja, der Bürgerpolizist, da würde ich gerne was.
Der Bürgerpolizist?
Ja, Moment, das steht ja. bei...
Genau, wir brauchen mehr bessere bezahlte Polizisten, Moment. Die wir kennen. Ne?
Ja. Das war's. Ja, genau. Ja. Nochmal zur Innenpolitik. Also, ein Satz bei dem Ressort Innenpolitik lautet: Wir wollen mehr und besser bezahlte Polizisten, die wir persönlich kennen, als Revierbeamte mit erhöhter Straßenpräsenz.
Ja. So.
Jetzt habe ich ja meine Kindheit in der DDR verbracht und wir kannten alle den Abschnittsbevollmächtigten.
Genau, das kommt immer
kurz
mehr,
den ABV. Ja, der war also durchaus so ein Mittelding zwischen geachtet und gefürchtet. Ja, der hat einerseits auf einen... Er kannte die Familie, er wusste, wer gehört zu wem, so ungefähr. Aber andererseits war er auch ein bisschen gefürchtet, weil er hat natürlich auch schon immer genau geguckt, verbrennt der da jetzt illegal Laub auf seinem Grundstück und so, ja, solche Sachen. Inwiefern ist denn heutzutage besonders der Revierbeamte für Sie wichtig? Warum?
Also wir haben in Deutschland eine Entwicklung, wo bei Brennpunktbildung, ich will mal sagen geradezu Migrantenghettos, No-Go-Areas, ja, in meiner Heimatstadt Bremen soll es einen Clan geben, mit dem die Polizei in Bremen sich nicht mehr anlegt. In Berlin und anderswo gibt es solche Zonen, da wagt sich auch die Feuerwehr nicht mehr rein. Ja. Sowas, und in Köln gibt es mehrere solcher Zonen. Ja, das kann alles nicht wahr sein. Das geht eben überhaupt nicht. Und die Beamten, wenn man sie spricht, beklagen, dass die Zahl der Polizeireviere gesenkt worden sei, gleichzeitig aber mit der Ansiedlung neuer Migranten und natürlich der berühmten, auch von den Mainstream-Medien stark geförderten, wie soll man sagen, Intoleranz. Wenn man sich die Spiegeltitel ab dem Beginn dieses Jahrtausends, 15 Hetztitel, wie ich sie eigentlich zur Nazi-Zeit dem Stürmer zugetraut hätte, ja, und wie es sie gab, nebenbei gesagt, hat es gegeben gegen den Islam. Im Moment ist das nicht mehr in. Ja. Der Chefredakteur hat sich sogar entschuldigt dafür, Spiegel. Aber das, wie soll man sagen, ist ja ferner liefen. Wir wollen, dass die Polizei wieder präsenter wird, insgesamt näher am Bürger dran, dass also die Ausdünnung der Reviere aufhört. Wir brauchen deutlich mehr Polizisten in Deutschland, das ist auch ganz klar. Und dass die da zu zweit spazieren gehen auf den Bürgersteigen, das finde ich sehr beruhigend eigentlich. Wofür ich gar nicht bin, ist eine Ausweitung des Überwachungsstaates. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Denn was da passiert, ist ja, dass wir eigentlich heute alle davon ausgehen, dass wir immerzu und überall abgefischt, überwacht. Ich meine, aus meinem Briefkasten, wenn ein sehr berühmter Mann aus einer Oligarchenfamilie mir einen Brief schreibt, nach Hause, ja, der Brief verschwindet. Sowas finde ich natürlich toll. wenn die Überwachung so weit geht, dass auf meinem Computer die dollsten Sachen stattfinden, da bin ich ja schon dran gewöhnt. Ja? Sodass ich mich weigere, an der Cloud teilzunehmen, weil ich meine, wenn die Leute kommen wollen, sollen sich bitte auf meinem Computer bemühen und nicht einfach nur die Cloud von irgendeiner tollen, bekannten Weltfirma abgreifen. Das ist mir zu billig. Ja? Ich schenke denen das nicht so billig. Also diese Art Überwachung ist klar abgelehnt und die werden wir auch nicht fortführen, die werden wir unterbinden. Und da gibt es tolle Methoden, wie das hier im Moment organisiert wird. Nicht? Da gibt es in München ein Haus, das steht auf einem, in übrigens US-Besitz, das steht auf einem wichtigen Kabelkreuz, wo sämtliche Daten Süddeutschlands durchlaufen, in München. Dieses Haus würden wir enteignen. Ja? So geht das nicht. So billig gibt es das nicht. Und noch ein paar andere Maßnahmen, die viel komplizierter sind, wir jeden Interviewrahmen sprengen würden. Aber die Polizei in der Präsenz, das finde ich vernünftig. Denn was bei uns auf den Straßen passiert, das ist eigentlich an manchen Stellen nicht mehr tolerierbar. Menschen fühlen sich unsicher, die Kinder werden nicht mehr fahren gelassen. Das betrifft mich auch persönlich. Ich habe auch kleine Kinder und da haben wir Entscheidungen treffen müssen, dass unsere Tochter eben nicht auf die Schule kann, auf die sie gerne gegangen wäre, weil alle ihre oder die meisten ihrer Kameraden dahin gehen, sondern sie muss ein Gymnasium nehmen, das in unserer Nähe ist, wo die Anfahrtwege deutlich und um ein Mehrfaches kürzer sind, weil wir die Sicherheitslage für nicht mehr so gut halten und auch mit der Tendenz, sich zu verschlechtern. Und dieser Dinge möchte ich nicht.
Wie viele Bürgerpolizisten bräuchte es denn, um ein Viertel in Bremen so zu beruhigen?
Ja.
Also das größtenteils von Migranten bewohnt ist, so wie sie es gern hätten. Wie viel braucht man?
Bürgerpolizist ist jetzt aber ein gefährliches Wort. Das ist deshalb so gefährlich.
Revierbeamte.
Ja, Revierbeamte, genau. Weil da nämlich so komische Pläne auch unseres, wie soll man sagen, mit einer multikriminellen Politik behafteten Innenministers, der jetzt gerade amtiert, in Zusammenhang zu bringen ist, der gerne sozusagen Menschen mit einer minderen Ausbildung in Sicherheitsaufgaben tun will. Ja? Wenn man sich über das passiert, was da mit dem Würzburger Attentäter passiert ist, weiß man, dass eine gute Polizeiausbildung das Rückgrat einer Demokratie ist, um das mal ganz klar zu sagen. Mit anderen Worten, wir brauchen die gut ausgebildeten Polizisten und mehr davon. So viel wie braucht's. Ich glaube, dass wir mit 10% mehr Polizei, als wir jetzt haben, einen guten Punkt erreicht hätten. Und dann mal schauen, wie das geht. Und dass wir eben mehr Reviere aufmachen. Und dass wir in No-Go-Zonen mitten hinein ein gut bestücktes, wie soll man sagen, ein handhabbares Polizeirevier hineinsetzen sollten. Mhm. Und notfalls, wenn die Flächen größer sind, zwei oder an den Rand davon. Auf jeden Fall, dass wir da eine offensiv vorgehen und zeigen den Bürgern, wir lassen sie nicht im Stich. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Es gibt keine, wie soll man sagen, Territorien, die außerstaatlich sind, mitten in unserem Staat. Und das heißt ja nicht nur Präsenz, das heißt eben auch mehr eine Ermittlungsfähigkeit. Und dann müssen wir auch in unser da niederliegendes Justizsystem eingreifen, wo mit besonders finanzkräftigen Kriminellen ja gerne oder auch Wirtschaftsverbrechern ja gerne Deals gemacht werden. Der berühmte Vergleich und das ausgehandelte Gerichtsurteil, also dass unser Justizwesen runterhängt, auch mit zu wenig Personal, mit zu wenig Gebäuden, mit zu wenig Ausstattung, zu wenig Geld. Das ist auch Teil eines Unsicherheitssystems, das wir ja nicht nur an der Polizei angreifen wollen, sondern rundum.
Sie würden auch die Justiz personell verstärken?
Absolut. Mhm. Das ist dringend notwendig. Wer weiß, wie überlastet unsere Gerichte sind und
dass
wie schlimm das ist.
Schneller geht alles, dass eine Aburteilung schneller erfolgen kann.
Es geht nicht darum, dass das schneller erfolgt unbedingt, dass es auch wünschenswert, weil das zu lange dauert, sondern vor allen Dingen, dass man sich um die Fälle richtig kümmern kann. Da wird dermaßen, wird so auf ersten Blick, aha, zack, zack, erledigt, weg damit. Mhm. Dermaßen flüchtig wird Recht gesprochen heutzutage.
Also nicht kurzer Prozess, sondern intensiv
auf... Angemessener Prozess.
Angemessen.
Mhm. Ja, das wäre schön. Und die Bürgerpräsenz, also die Präsenz der Polizei am Bürger, die soll ja auch nicht, wie soll man sagen, invasiv sein, sozusagen, sondern sie soll einfach etwas sein mit Beamten, eben, die man kennt, deren Anblick man kennt in diesem Viertel, dass da auch ein Vertrauensverhältnis entsteht, damit Menschen sich einfach besser geschützt fühlen, wo sie arbeiten. Interessant, in Berlin hat man das schon ein bisschen angefangen. Berlin hat tatsächlich seine Politik in diese Richtung geändert.
Ich habe auch jetzt erst in Berlin einige Polizisten abends Streife laufen sehen. Das fand ich sehr bemerkenswert, weil gerade in Berlin war das lange Zeit nicht der Fall.
Genau.
Und ich kann nur hoffen, dass die da auch anständig bezahlt werden dafür.
Weil leider nicht, macht nichts.
So wie es in Sachsen geplant ist, hier so will ja der Innenminister Markus Ulbich eine also Billigpolizei einführen, die heißt dann Wachpolizei. Ja. Also da stehen mir als ehemaligen Polizeireporter auch alle Haare zu Berge, weil man kann sich wirklich vorstellen, wie das dann im konkreten Einzelfall ausgeht. Da wird dann eher mal der Gummiknüppel gezückt, als irgendwie weiter diskutiert auf juristischer Ebene, aber naja.
Ja, weil eben alles Mögliche fehlt. Da fehlt ein Ausbildungshintergrund, da fehlt im Grunde auch der Kontakt zur Bevölkerung. Der ergibt sich nämlich nicht von heute auf morgen, sondern man fasst da erst langsam Vertrauen. Und darum geht es eigentlich, dass das Vertrauen da gestärkt werden muss. Das Leben eines Normalpolizisten in Deutschland ist heute nahe unerträglich. Die Bezahlung ist wirklich unter aller Kanone. Der Job ist unglaublich schwierig und das Vertrauen aus der Bevölkerung kommt radikal abhanden. Das ist total schwierig. Und wie soll man eigentlich diesen Menschen zumuten, da ihren Job anständig zu machen, dass so viele das noch tun und zahlen dafür mit ihrer Gesundheit, die zahlen mit ihrem Wohlergehen, die zahlen mit ihren Ehen und so weiter und so weiter, ist einfach nicht mehr zumutbar. Mhm.
Sie möchten auch die Geheimdienste besser arbeiten lassen?
Ja.
Wie soll das genau aussehen?
Wir haben ja einen Bundesnachrichtendienst, nur so als Beispiel, der eine Ablieferungspflicht aller gesammelten Informationen bei der CIA hat. Mhm. Wir haben einen Geheimdienst Bundesnachrichtendienst, bei dem, ich weiß nicht, ob es inzwischen flächendeckend ist, aber als ich die Kontakte da geknüpft habe, wann war es? 26 Jahren, also wir sind 31 Jahren, lange her. Da gab es die Verpflichtung für operative Kräfte, in ihre einzelnen Geheimdienstoperationen CIA-Agenten mitzunehmen. Und ein mir persönlich gut bekannter Mensch hat gesagt, ich habe es in meinem Bereich erreichen können, dass ich keine Amis mitnehmen muss. Er hatte gar nichts gegen Amerikaner. Er hatte einfach was dagegen, dass ein anderer Dienst in seiner Operation rumfuhrwerkt. Mit eigenen Operationen im Hinterkopf in diesem Dienst, von denen er gar keine Ahnung hat. Ja? Also dieses Informationsungleichgewicht war eben vollkommen daneben. Dass wir ja geheimdienstlich Terrormanagement betreiben. Nicht? Eine Vokabel, die ich ja nun bei der Bundeswehr einführen durfte 2006, 2007, um als Afghanistan-Experte ausgewählte Führungskräfte unserer ISAF-Truppe zu unterrichten. Und als ich mich geweigert habe, den BND zu unterrichten, wegen dieser bestimmten Hintergründe und außerdem fand ich das Konzept ziemlich blöd, das mir vorgelegt worden ist, habe ich denen gleich gesagt, ihr seid eine Masse Greenhorns gemessen an einem durchschnittlichen Afghanen, der mit einem guten Dutzend Geheimdienste zu tun hatte in den letzten 10 Jahren. Ja? Also bitte fangen Sie nicht an, mich zu bitten, irgendwelches Zeug euch zu erzählen, von dem ich weiß, dass es für eure Arbeit in Afghanistan gar nicht zielführend sein kann. Dafür kenne ich Afghanen viel zu gut und deren, Befindlichkeiten, was dieses Thema angeht. Da hat man mir dann die BND-Agenten alle sauber in grüne Uniformen gesteckt, als Bundeswehrsoldaten verkauft und meine Kurse gesetzt. Das war so bescheuert, weil das einfach sofort aufflog, denn die hatten Bücher gelesen im Gegensatz zu den Soldaten, die lasen eher wenig. Und dann wurde ich da mit den dollsten Zitaten und Ansichten irgendwelcher hergelaufener Buchautoren konfrontiert, die mit Afghanistan wenig zu tun hatten. Schöne, interessante Bücher. Glückwünsche jeden, der gerne liest, keine Frage. Man wird auch schlauer dabei, aber nicht unbedingt, was den eigenen Job angeht.
Sie möchten auch unterbinden, dass die USA im bisher gewohnten Maße Massenüberwachung stattfinden lassen.
Ja.
Ja. Wie wollen Sie das realisieren?
Indem wir auf jeden Fall auf dem politischen Wege hier zu Vereinbarungen kommen. Wenn die USA das nicht wollen, dann werden wir jedenfalls politisch dafür sorgen, das können wir, dass ihre Apparaturen in Deutschland abgebaut werden, dass ihre Berichtskanäle nach draußen, was eben bestimmte Möglichkeiten, ich hatte von diesem interessanten Haus in München erzählt, das ist ja nur ein Beispiel von ganz vielen, in Darmstadt sitzt eine Riesenzentrale dafür, traditionell, nicht? Da saß mal nach dem Krieg die Organisation Gehlen eine Weile lang, bis man dann nach Pullach zog. Also diese Art Dinge wollen wir einfach nicht fortsetzen. Und bei aller Freundschaft sozusagen, soweit muss das Vertrauen reichen, dass man weiß, wir haben nichts gegen das amerikanische Volk. Wir haben sehr wohl etwas gegen korrupte Regierungen, unabhängig davon, ob sie in Washington oder Berlin sitzen. Nicht
wahr? Und notfalls kann man auch ein Gebäude enteignen. Ne?
Und notfalls kann man eben mal ein Gebäude enteignen, wenn es nicht freiwillig verkauft wird. Auf jeden Fall sagen wir, Jungs, geht bitte von diesem Kabel runter. Ja? Mhm. So banal wird das dann manchmal. Ja? Es ist natürlich insgesamt nicht banal und es lässt sich natürlich eine alte Gepflogenheit, die jetzt also 70 Jahre alt ist, die lässt sich so schnell nicht ändern, das ist auch keine Frage. Wir wollen auch, wir wollen das Verhältnis nicht ruinieren. Aber es muss klar sein, dass man auch in Washington anfängt, Völker zu respektieren. Da geht es nicht nur um Deutschland, sondern um den Rest der Welt.
Okay, eine anspruchsvolle Aufgabe, die sich die Partei Deutsche Mitte mit 900 Mitgliedern da selbst gestellt hat. Ich selbst bin schon sehr gespannt auf das komplette Programm, wenn es denn rauskommt. Ich werde es sehr gewissenhaft durcharbeiten. Und es würde mich interessieren, wie findet ihr die Partei Deutsche Mitte und das, was ihr heute hier gehört und gesehen habt. Schreibt uns eure Kommentare unter das Video. Ich freue mich sehr darauf. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.